Kinderschutz Podcast. Wir hören von den Menschen, die Kinder und Jugendliche schätzen, schützen und stärken. Wir schauen in die Schubladen, die sonst geschlossen bleiben. Wir liefern wertvolle Informationen und Tipps, damit wir hinhören. Der Kinderschutz Podcast.
Ich grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge des Kinderschutz-Podcasts und ich bin mal wieder in Duisburg, scheint also eine wichtige Stadt zu sein, zumindest in Kinderschutzangelegenheiten, und ich sitze heute nicht in einer Arztpraxis, sondern im Polizeipräsidium und mir gegenüber sitzt wahrscheinlich immer noch Deutschlands jüngster Polizeipräsident Alexander Dieselhus. Und erstmal vielen Dank, dass ich heute vorbeikommen darf, Sie in Ihrer Mittagspause möglicherweise aufhalte und störe. Und ich möchte jetzt einmal, Herr Dieselhus, zurückgehen, bevor wir jetzt auf Ihre Rolle als Polizeipräsident kommen, in Ihre Jahre als Staatsanwalt. Sie waren ja von 2011 bis 2019, wenn ich das richtig gelesen habe, Staatsanwalt in Düsseldorf. Und wenn Sie jetzt so zurückdenken, was war denn Ihre erste Begegnung mit Kindern beziehungsweise im Kontext des Kinderschutzes? Also irgendwas muss Sie ja bewegt haben, dass Sie sich so engagieren im Kinderschutz.
Also tatsächlich fing der Kinderschutz bei mir deutlich davor an. Jetzt nicht, dass ich mich selbst engagiert habe, aber dass ich mit dem Thema konfrontiert war. Denn ich habe im Endeffekt eine Familie, die komplett in dem Bereich beruflich tätig ist. Also mein Vater war vor seinem Ruhestand Kreisjugendamtsleiter im Kreis Neuss. Meine Mutter ist auch Sozialarbeiterin und war unter anderem im Kinderschutzbund für begleiteten Umgang zuständig. Meine Schwester ist Grundschullehrerin und insofern war das Thema, ich sag mal, Kinderschutz und was man da macht bei uns in der Familie immer präsentes Abendessen-Thema, Mittagessen-Thema innerhalb der Familie. Bei der Staatsanwaltschaft selbst habe ich ja nicht primär in Kinderschutzverfahren gearbeitet, sondern ich habe allgemeine Kriminalität und später organisierte Kriminalität gemacht. Trotzdem hat man natürlich am Rande immer wieder mit den Fällen zu tun gehabt. Also auch, ich werde nie vergessen, ich habe ein Verfahren gehabt, wo es um was völlig anderes ging und wir eine Frau in dem Fall wegen Nachstellung, Stalking verhaftet hatten und am nächsten Tag die Wohnung nach Beweismitteln durchsuchen wollen und dabei feststellen, dass sich ihre zwei Kinder in der Wohnung befinden und sie bei der Verhaftung es nicht für nötig erachtet hat, uns mitzuteilen, dass zwei Kinder, beide unter 6 Jahren, genauer Alter weiß ich nicht mehr, dort allein in dieser Wohnung waren. Und ich dann einen Bericht zu der Durchsuchung lesen musste, in dem drin stand, dass das 2 oder 3 Jahre alte Kind vor Dehydrierung stand. Und als die Einsatzkräfte dem Kind ein Glas zu trinken gegeben haben, das nicht in der Lage war, das Glas zu halten, weil es offensichtlich in seiner Entwicklung nicht so gefördert war, dass es schon ein Glas halten konnte. Das war ein Fall, den ich nicht aus Kinderschutzsicht betrachtet habe, aber der gezeigt hat, wie schwierig das ist. Oder auch Fälle, wenn es dann darum ging, Täterinnen auch wieder wegen anderer Delikte längerfristig einzusperren, dann auch die Fragen, die dranhängen, was macht man mit den Kindern, wenn die Frau ins Gefängnis muss. Oder natürlich auch in Fällen häuslicher Gewalt, die ich immer mal wieder bearbeitet habe. Wie wirkt sich das auf die Kinder aus?
Ja, also na klar, ich meine, Sie gucken oder haben zu der Zeit als Staatsanwalt drauf geguckt und da habe ich mich natürlich auch gefragt, weil auch wenn man ja indirekt dann mit Kinderschutzangelegenheiten zu tun hat, das macht ja was mit einem. Ne? Wenn man dann liest, oh Mann, da wäre fast ein Kind verdurstet, weil eine Mutter nicht berichtet hat, dass sie überhaupt Mutter ist und das dann also wirklich zu lebensgefährlichen Situationen werden kann. Und hätten sie dann ja, ich sag mal, oder die Polizei nicht adäquat gehandelt, dann hätte das ja auch ein ganz anderes Ende nehmen können. Also sind Sie in Ihrem Jurastudium eigentlich auf Kinderschutzfragen vorbereitet worden?
Nein, also im Jurastudium hat zumindest bei mir im Studium Kinderschutz keine Rolle gespielt. Also es gab keine Vorlesung, weder jetzt eine verpflichtende, noch dass mir irgendein Wahlangebot bekannt gewesen wäre, dass ich hätte wählen können, dass ich mit dem Bereich beschäftigt hätte.
Frappierend eigentlich, ne? Weil man könnte ja glauben, dass das eigentlich logischerweise dazugehört, weil wenn man mit Straftätern oder Täterinnen zu tun hat, dann sind das ja manchmal auch schlicht und ergreifend Eltern und damit hat man ja automatisch eigentlich Berührungspunkte mit Kindern. Aber man kann ja jetzt auch sagen, dass das nicht nur im Jurastudium fehlt, sondern in vielen anderen Bereichen auch und dass auch dem Gesetzgeber selber ja erst 2021 aufgefallen ist, dass die Strafverfolgungsbehörden, also sprich auch die Staatsanwaltschaften, eine ganz wichtige Rolle im Kinderschutz spielen, weil vorher war der Paragraph 5 gar nicht auf Staatsanwaltschaft ausgerichtet. Ne? Also wir haben jetzt seit 2 Jahren erst in der Tat diese Verpflichtung, dass wenn sie bei der Strafverfolgung darüber stolpern, dass dass Kinder involviert sind, auf welche Art und Weise auch immer, ja dann auch die Jugendämter benachrichtigt werden müssen. Da würde ich einfach mal jetzt auch Ihre Idee oder würde mich interessieren, wie erklären Sie sich das, dass der Gesetzgeber da nicht schon beim Bundeskinderschutzgesetz 2012 eigentlich draufgekommen ist?
Ich kann jetzt natürlich nur spekulieren, was der Gesetzgeber gedacht hat. Ja. Erstmal muss man vielleicht sagen, ich hoffe und glaube, dass die Lücke auch gar nicht so groß war, wie sie vielleicht auf den ersten Blick scheint, weil die Polizei ja benachrichtigt hat. Und in der Regel ist an einem staatsanwaltschaftlichen Verfahren in der Regel die Polizei beteiligt, sodass dann in der Regel die Polizei der Benachrichtigungspflicht nachgekommen sein wird. Trotzdem kann natürlich der Fall entstehen, wo die Polizei nicht einbezogen ist, wo nur die Staatsanwaltschaft ermittelt oder wo die Polizei es auch vergessen hat, ihrer Benachrichtigungspflicht nachzukommen. In jedem Bereich können ja Fehler passieren. Insofern glaube ich schon, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass mittlerweile auch die Staatsanwaltschaft da entsprechend Berücksichtigung findet. Es ist aber ja in der Justiz insgesamt in den letzten Jahrzehnten eine Entwicklung zu entdecken, dass man den Opferschutz mehr und mehr für sich entdeckt. Jetzt nicht nur bei Kindern. Also ich sag mal, die traditionelle Strafgerichtsbarkeit vor 30 Jahren hat sich über den Opferschutz kaum Gedanken gemacht. Da war es ein sehr täterzentriertes Verfahren. Und in den letzten Jahren sind ja zunehmend Gesetze gekommen, Fortbildungen gekommen, die sich mit der Frage beschäftigen, wie kann auch die Justiz den Opfern, auch den Kindern, aber nicht nur den Kindern, gerecht werden. Sei jetzt nur psychosoziale Prozessbegleitung als ein Beispiel genannt von mehreren, wo man sieht, dass das, man versucht, das Opfer auch in der Justiz etwas mehr in den Fokus zu rücken.
Das ist auf jeden Fall eine total beruhigende Entwicklung. Und jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, nicht nur die Strafverfolgungsbehörden sind ja 2012 übersehen worden, sondern auch Zahnärzte, die zum Beispiel auch total wichtig sind, ne? Oder Tagesmütter und Tagesväter, ne? Da habe ich mich schon immer gefragt, wie konnte das passieren, dass da gerade, wo die Allerkleinsten eigentlich untergebracht sind, ne, die überhaupt gar nicht benannt worden sind als Kinderschutzakteure. Aber das ist jetzt heute hier nicht unser Thema. Ich würde gerne jetzt in Ihre noch, ich sag mal, relativ neue Rolle. Seit wann sind Sie jetzt Polizeipräsident?
Also hier in Duisburg seit 1,5 Jahren, aber davor war es schon knapp 3 Jahre in Oberhausen, also insgesamt jetzt 4,5 Jahre.
Wahnsinn. Und Sie haben ja jetzt hier in Duisburg knapp 1.000 oder rund 1.800 Mitarbeitende. Also das ist ja echt ein Riesenladen hier. Und wenn Sie jetzt so überlegen, welche Rolle spielt der Kinderschutz in der täglichen Arbeit der Polizei?
Ja, es spielt in unterschiedlichen Bereichen eine Rolle. Also zum einen haben wir natürlich die spezialisierten Kommissariate, insbesondere im Bereich Sexualdelikte, gerade Kinderpornografie natürlich auch gerade ein ganz, ganz großes Thema. Wir haben natürlich auch die Jugendkommissariate für jugendliche Straftäter. Auch da kann ja Täter und Opfer sein, oft nah beieinander liegen. Das heißt, wir haben natürlich spezialisierte Polizeibeamtinnen und Beamte in den entsprechenden Kommissariaten, die sich wirklich mit dem Thema beschäftigen. Dann haben wir natürlich noch Kriminalprävention und Opferschutz, eine eigene Dienststelle, die sich ja, wie der Name sagt, um Kriminalprävention und Opferschutz kümmert, die natürlich auch mit den Themen zu tun hat. Aber ich sag mal, neben diesen spezialisierten Kräften hat natürlich jeder Polizeibeamte, jede Polizeibeamtin damit zu tun. Also sei es jetzt die normale Kontrolle, sie fahren raus zu einer häuslichen Gewalt, zu einem Standardeinsatz und sie stellen dort fest, dass dort Kinder sind, dann muss natürlich sofort die Routine losgehen, sich zu fragen, sind das Umstände, in denen es den Kindern gut geht? Müssen wir das Jugendamt einschalten? Können wir selbst schon oder müssen wir sogar gefahrenabwehrrechtlich tätig werden? Insofern haben wir jetzt sowohl diese Berührungspunkte in der Alltagstätigkeit, aber natürlich auch die spezialisierte Tätigkeit.
Auf die spezialisierte Tätigkeit, da möchte ich gleich gerne nochmal eingehen, aber vielleicht bleiben wir nochmal ganz kurz bei dieser sehr alltäglichen. Mit welchen Formen sind denn dann, ich sag mal, die Polizistinnen und Polizisten, die jetzt, ich sag mal, so ganz richtig auf der Straße unterwegs sind, mit welchen Formen von Gewalt sind die konfrontiert?
Es kann ja die ganze Bandbreite sein. Ne? Also es ist natürlich der klassische Einsatz leider der häuslichen Gewalt. Also Nachbarn rufen wegen Lärm, der vermutlich auf Gewalttätigkeiten zurückzuführen ist, die Polizei. Man kommt halt rein und man sieht dann die Situation, der Mann hat Verletzungen, es ist scheinbar zum Streit gekommen und stellt dann fest in der Wohnung, hier ist auch ein Kind. Ne? Das ist das Ganze vielleicht mit angesehen.
Das heißt, da kommen dann ja häufig dann auch die Jugendämter mit ins Spiel. Also ich würde mal davon ausgehen, dass dann ja auch das Jugendamt wahrscheinlich informiert wird. Wie läuft dann so die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt weiter?
Ja, also grundsätzlich geben wir unsere Mitteilungen dann natürlich ans Jugendamt, wenn wir eine Kindeswohlgefährdung vermuten oder gar annehmen. Die weitere Zusammenarbeit, es ist sehr, sehr unterschiedlich. Also das kommt ja immer darauf an, ob dann auch Verdacht konkreter Straftaten da ist. es gibt ja sehr positive Beispiele, wo ein enger Austausch stattgefunden hat. Wir haben natürlich auch neben der Arbeit hinaus entsprechende, sag mal, Gesprächskreise, wo man sich dort auch darüber hinaus austauscht. Aber es gab natürlich auch immer wieder Negativerfahrungen von vielleicht falsch verstandenem Datenschutz. Also das kann immer eine Problematik sein.
Auf Seiten der Polizei oder auf Seiten der Jugendämter?
Nein, eher auf Seiten der Jugendämter. Das meine ich jetzt gar nicht als bösen Vorwurf, sondern es ist natürlich immer die Frage, ab welcher Schwelle kann ein Jugendamt Informationen geben. Ein Jugendamt ist keine Strafverfolgungsbehörde in dem Sinne und kann halt auch an die Strafverfolgungsbehörden nur unter bestimmten Voraussetzungen die Informationen rausgeben. Und wenn sie jetzt, ich sag mal, nur in Anführungszeichen von der Kindeswohlgefährdung ausgehen, die jetzt aber nicht die Grenze zur Strafbarkeit durch die Eltern überschreitet, dann sehen die sich oft auch nicht in der Lage, die Polizei zu informieren. Und wir würden uns als Polizei da manchmal einen niedrigschwelligeren Austausch wünschen, weil es ja auch durchaus sein kann, dass der erfahrene Ermittler, der Mitarbeiter des Jugendamts ist ja kein Ermittler, anhand der kleineren Anhaltspunkte, die vielleicht da sind, dann doch auf die Straftat kommen würde, die durch das Jugendamt vielleicht aber nicht gesehen wird. Und wir würden uns deshalb einen niedrigschwelligeren Informationsaustausch wünschen. Das kann dann manchmal eine Schwierigkeit sein.
Ja, das ist natürlich ein ganz spannender Bereich, den Sie hier ansprechen, weil auch da fällt natürlich immer wieder ins Gewicht, dass im Moment zum Studium der sozialen Arbeit, und da sind natürlich dann, ich sag mal, die meisten Jugendamtsmitarbeitenden ja auch sozialisiert worden beruflich, leider der Kinderschutz immer noch nicht im Pflichtbereich gelehrt wird. Das heißt, wir haben hier natürlich auch viele Fachkräfte, die das auch wirklich noch gar nicht erkennen können. Da würde mich jetzt mal interessieren, also hier ist, ich sag mal, auf jeden Fall endlich was Positives zu berichten, das wird sich auch durch den JFMK-Beschluss mittel- bis langfristig verändern und auch innerhalb der Profession ist, glaube ich, der Kinderschutz jetzt ein bisschen anders in den Blick genommen worden. Aber wie ist das denn jetzt, wenn ich sag mal, jetzt eine Ausbildung zur Polizistin machen würde? Würde ich da schon auf Kinderschutzangelegenheiten vorbereitet werden?
Es gibt natürlich zu allen möglichen Situationen ja auch Übungen im Studium. Jetzt als großes Schwerpunktthema würden Sie erst bei einer Spezialisierung damit konfrontiert werden. Aber Grundlagen auch vorher.
Ja, und was ist dann, wenn ich mir jetzt vorstelle, also ich bin in einer Wohnung und finde da wirklich ganz, ganz üble Zustände. Also ich sag mal, ein fast totes Kind oder schwer misshandeltes Kind. Also da, ne, Herr Kownatzki könnte jetzt sicherlich so eine Geschichte erzählen wie Kinder in der Waschmaschine oder sowas. Wie gehen Sie denn dann mit den Kolleginnen um? Also kriegen die irgendwelche, ich sag mal, Unterstützung, Supervision oder dergleichen?
Ja, also wir haben zum Glück mittlerweile umfangreiche Hilfsangebote, die schon da sind und die noch im Aufbau befindlich sind. Beides, also zum Beispiel haben wir natürlich, ich sag mal, die normalen Gespräche in der Dienstgruppe, die gab es immer schon, dass man nach dem Dienst auch nochmal gesprochen hat, dass auch Reflexionen dort stattgefunden haben. Aber wir bauen gerade eine Alltagsreflexion aus. Wir haben jetzt eine eigene Fachkraft dafür angestellt, die auch jetzt anlassunabhängig Gespräche mit Polizeibeamten, Beamtinnen führt, über ihre Erfahrungen im Dienst. Wir können darüber hinaus, wenn jetzt so eine Akutlage, wie jetzt das Kind in der Waschmaschine vorliegt, haben wir das PSU-Team, psychosoziale Unterstützung, die dann sofort angerufen werden, binnen kürzester Zeit da sind und eine Sofortunterstützung darstellen. Wir haben mit einem Träger hier einen Rahmenvertrag für eine längerfristige Betreuung. Also wenn sich nach dieser, ich sag mal, Ad-hoc-Beratung dann ergibt, da muss jetzt jemand wirklich in eine dauerhafte psychologische oder gar psychiatrische Behandlung, dann haben wir da einen Rahmenvertrag mit dem Träger, wo wir dann auch weiterhin vermitteln können. Dann haben wir natürlich noch die Polizeiseelsorge, die auch zur Verfügung steht. Also da wurde ein immer größer werdendes Hilfsnetzwerk zum Glück aufgebaut. Aber die Bilder nimmt einem das trotzdem nicht, ne?
In der Tat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das auch immer klar zu machen, dass das auch, ich sag mal, auch dann ein Stück weiter zugehört, wenn man, ich sag mal, für diesen Beruf entscheidet. Ne? Und ich glaube, das ist auch, wenn man Lehrerin oder Lehrer wäre. Ne? Also man hat ja leider immer und überall Berührungspunkte mit Gewalt gegen Kinder. Aber ich glaube, dass die Polizei wirklich nochmal andere Dinge sieht, ähnlich wie Ärzte und Ärztinnen. Ne? Also so quasi die Erstversorgung dann auch machen muss. Insofern finde ich das total beruhigend, dass jetzt darauf geachtet wird, dass dann auch die Mitarbeitenden anders versorgt werden, damit man zumindest nicht alleine ist mit diesen Bildern. Ich würde jetzt gerne nochmal darauf eingehen, was Sie gerade gesagt haben, die spezialisierten Dienste. Und wahrscheinlich denke jetzt nicht nur ich, sondern auch unsere Zuhörerschaft direkt an Kinderpornografie. Also wir wissen, der BKA-Präsident Münch hat ja in diesem Jahr auch schon gesagt, also dass die Zahlen erneut krass angestiegen sind. Wir waren jetzt bei 42.000 ermittelten Fällen im Bereich Kinderpornografie. Es war eine Verdopplung innerhalb von 2 Jahren. Was erleben Sie hier? Wie Ja, bereiten Sie sich vor.
Wir erleben halt diese extreme Explosion der Zahlen, wobei man das natürlich einordnen muss. Also wir gehen nicht davon aus, dass es schlimmer geworden ist. Es ist schlimm, sehr schlimm, aber wir gehen davon aus, es war schon schlimm. Und wir entdecken jetzt das, was vorher im Dunkeln war. Das ist mir nur wichtig, das klarzustellen. Ich glaube, wir gehen gerade massiv in dieses Dunkelfeld rein. Da war sicher die schlimmen Ereignisse von Lüchte ein Moment, der zumindest in NRW den Leuten die Augen geöffnet hat. Wir gucken seitdem hin, haben spezialisierte Teams, die sich darum kümmern und finden jetzt sehr, sehr viel. Es ist so ein bisschen, als ob man die Büchse der Pandora geöffnet hätte, weil die diese Täter sind extrem vernetzt. Das heißt, wenn sie einen Täter erwischen und das Handy auswerten, finden sie in der Regel Chatgruppen, Kontakte, die wiederum zu weiteren Tätern führen. Und wenn sie dann bei denen wiederum die Handys öffnen, finden sie wieder Kontakte, die zu weiteren Tätern führen. Das heißt, es gehen riesige Netze von einzelnen Tätern auf und dadurch hat man manchmal das Gefühl, ja, da in Fass ohne Boden zu gucken. Und mit jedem Ermittlungserfolg, den man hat, findet man 5 neue, 10 neue offene Fäden, denen man folgen muss. Und das, was wir da natürlich an Videos sehen, ist sehr belastend. Was anderes, was sich sicher geändert hat, früher in, ich sag mal, analogen Zeiten, haben sie dann eine Handvoll Videos gehabt, die überschaubar waren, die sie bei einem Täter gefunden haben. Heute finden sie terabyteweise Daten, hunderte, tausende von Stunden pro Täter. Und die müssen alle gesichtet werden. Und das ist natürlich psychisch sehr belastend. Das, was man da sieht, ist erschreckend. Oder auch, was man hört. Also ich weiß von einem Kollegen, der Verfahren bearbeitet hat, der gesagt hat, mit den Bildern komme ich zurecht, aber mit den Geräuschen nicht. Also auch das kann stark auf die Psyche gehen. Und aber diese Unmengen an Daten und diese Vernetzung führt dazu, dass wir, obwohl wir in Duisburg das Personal mehr als verfünffacht haben in dem Bereich in den letzten Jahren, wir trotzdem kaum nachkommen. Und das ist natürlich auch eine...
Naja, und wenn Sie jetzt in verfünffachter Zahl gucken, dann finden Sie ja auch sehr viel mehr. Das ist ja auch total logisch eigentlich. Ne? Genau. Sprechen wir hier eigentlich über das Internet oder sprechen wir über das Darknet oder über beides?
Über beides. Also es gibt natürlich in Teilen des Internets Möglichkeiten nach wie vor, das zu tauschen. Es gibt natürlich auch, ich sag mal, Direktverbindungen über Messenger-Dienste und ähnliches. Aber natürlich auch Foren im Darknet, die da sicher... besonders aktiv sind, die natürlich in den Ermittlungen noch etwas schwerer sind. Aber gut, wenn wir das Fass jetzt aufmachen, was sind Schwierigkeiten in Ermittlungen, dann landen wir in den ganz, ganz großen politischen Themen, nämlich Fragen wie Vorratsdatenspeicherung und ähnliches. Also Sie müssen ja gar nicht ins Darknet gehen, um im Internet anonym zu sein, sondern da ja teilweise die IP-Adressen nicht gespeichert werden, das, was dann politisch unter dem Stichwort Vorratsdatenspeicherung erörtert wird, ist es unglaublich schwierig, wenn etwas Zeit vergangen ist, eine im Internet, ich sag mal, sichtbare Handlung dann auch zu einer natürlichen Person zurückzuverfolgen.
Wenn wir uns das jetzt so aus der, ich sag mal, Außenperspektive vorstellen, also meine erste Frage ist, wie lange machen die das denn dann, wenn sie sagen, die müssen sich dann natürlich unendlich viele Terabytes angucken? Also das würde ich ja auf gar keinen Fall jahrelang machen wollen, so eine Arbeit. Tauschen Sie hier durch bei diesen Spezialdiensten oder?
Also es ist tatsächlich ein Job noch zum Glück, den wir auf Freiwilligkeit machen. Und noch haben wir auch genug Bewerbungen auf diese Stellen, was ich toll finde, dass wir Leute haben, die sich das antun zum Wohle dann der Kinder. Also wir machen das auf Freiwilligkeit. Wir haben jetzt keine feste Verweildauer, dass man sagt, du musst mindestens so lang bleiben oder du darfst maximal so lange bleiben. Aber jemand, der aus diesem Bereich rausversetzt werden will, weil er es nicht mehr kann, das werden wir natürlich möglich machen.
Und werden die auch, ich sag mal, begleitet? Weil das, wie gesagt, das macht ja auf jeden Fall was mit einem.
Ja, also es gibt neben den eben geschilderten allgemeinen Hilfsangeboten, die natürlich auch für diese Zielgruppe gelten, gibt es für die auch noch tatsächlich eine eigene Supervision, indem man die begleitet. Aber nochmal, auch das nimmt einem die Bilder nicht. Es hilft aber natürlich etwas. Wobei meine Erfahrung ist, dass die meisten dort ziehen aus dieser Tätigkeit am Ende auch ihre Motivation. Also ich weiß, eine Kollegin, das war noch in Oberhausen, die sehr belastet war, mit vielen Verfahren richtig viel arbeiten musste, dort Schwierigkeiten hatte und irgendwann strahlend vor mir stand, weil es ihr gelungen war, in einem Video anhand einem Ausblick aus einem Fenster, das auf einem Missbrauchsvideo war, den Ort zu lokalisieren, wo das war. Und es konnte ein Täter eines aktiven Missbrauchs festgenommen und ein Kind rausgeholt werden. Und das sind einfach, ich glaube, das sind diese Glücksmomente, was für den Kinderschutz getan zu haben, einem Kind geholfen zu haben, was dann auch dabei hilft,
die Bilder zu verarbeiten. Das wäre in der Tat jetzt auch meine nächste Frage gewesen, bei diesem unendlichen Bildmaterial. Also, ne, das führt ja auch dann manchmal sicherlich nicht zum Erfolg. Und wie Aber jetzt gehen wir mal davon aus, man findet das dann und dann rückt, ich sag mal, eine Staffel aus und rettet das Kind. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Genau, also wenn es uns natürlich gelingt, einen Täter oder Täterin zu identifizieren, dann würden wir natürlich mit entsprechenden Kräften zugreifen. Das kommt dann auf die einzelne Situation an, ob man jetzt gleich das SEK holt oder ob es andere Beamten die Festnahme, die Durchsuchung durchführen können. Aber im Ergebnis wird dann Zugriff erfolgen. Man wird Beweismittel sicherstellen. Und ich sag mal, sollte das Kind sich in einem aktiven Missbrauchverhältnis befinden, also im direkten Zugriffsbereich des Täters, der Täterin, würden dann natürlich auch Schutzmaßnahmen zusammen mit dem Jugendamt gegebenenfalls abgesprochen.
Zu den Schutzmaßnahmen gehört ja sicherlich auch eine mittlerweile, ich sag mal, kinderfreundliche Vernehmung. Wie machen Sie das hier in diesem Präsidium?
Ja, genau. Also kinderfreundliche Vernehmung ist was Wichtiges. Auch da hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Also das fängt an damit, dass wir natürlich kindgerechte Vernehmungsräume eingerichtet haben, die also, ich sag mal, farblich und von Spielzeug und Ähnlichem so eingerichtet sind, dass sie jetzt nicht diesen üblichen Behördenscharme haben. Ja, sondern einfach für das Kind eine etwas angenehmere Atmosphäre haben. Unsere in diesen entsprechenden Fachkommissariaten eingesetzten Kräfte sind dann auch in bestimmten Vernehmungstechniken geschult, um auch ja kindgerecht zu vernehmen, auf die Besonderheiten einzugehen. Und eine andere Geschichte ist natürlich die Videovernehmung. Also das ist was ich sag mal, in Teilen funktioniert, aber noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Nämlich ein großes Problem, also selbst wenn ich eine gute kindgerechte Vernehmung mache, wird das Kind ja voraussichtlich mehrfach vernommen werden müssen. Sei es noch für eine Begutachtung, für Glaubwürdigkeitsgutachten gegebenenfalls oder Glaubhaftigkeitsgutachten, gegebenenfalls später nochmal vor Gericht. Und auch diese wiederholten Vernehmungen können ja zu einer sekundären Traumatisierung führen. Insofern müsste es ja eigentlich das Ziel sein, oder ist es das Ziel, die Anzahl der Vernehmungen so gering wie möglich zu halten. Und da kann halt eine Möglichkeit die Videovernehmung sein. Wir haben die entsprechende Technik, um eine Videovernehmung durchzuführen. Die Schwierigkeit ist, wenn die Polizei die Videovernehmung durchführt, dann darf diese Videovernehmung zwar als Beweismittel verwendet werden, darf aber nicht die Vernehmung in der Hauptverhandlung ersetzen. Das darf sie nur dann, wenn die Videovernehmung durch einen Ermittlungsrichter oder durch einen Richter durchgeführt wurde und wenn dabei die Beteiligungsrechte und Mitwirkungsrechte der Verteidigung und des Täters berücksichtigt wurden oder wenn die später der Verwertung zustimmen. Und jetzt, sag mal praktisch, wenn Sie jetzt von dem Fall erfahren, das Kind sitzt hier, Sie stellen nach dem Beginn der Vernehmung fest, da ist was dran, wir müssen da weitergehen. Wenn Sie jetzt mal hypothetisch sagen würden, wir fahren jetzt sofort zum Richter und selbst die Justiz hätte sich so organisiert, dass dort ein Richter sitzt, dann müsste der jetzt auch noch in kindgerechter Vernehmung geschult sein. Dann müsste auch dort der entsprechende Vernehmungsraum sein. Und selbst wenn das alles erfüllt wäre, wäre dann ja noch die Frage, wie machen Sie denn jetzt die Mitwirkungsrechte des Beschuldigten und seines Verteidigers, dem Sie ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erzählen möchten, dass er Beschuldigter ist, weil Sie ja vielleicht bei dem noch durchsuchen möchten oder Ähnliches. Das heißt, es macht es schon schwer. Trotzdem kann man dieses Instrument der richterlichen Videovernehmung in einem späteren Verfahrensstadium nutzen, sodass ich dann, ich sag mal, zwei Vernehmungen habe, eine am Anfang durch die Polizei, eine beim Richter und dann zumindest nicht mehr die später in der Hauptverhandlung. Aber aus meiner Sicht, langfristig müsste es doch unser Ziel sein, dass auch diese allererste Vernehmung schon bis ganz zum Ende verwertet werden kann.
Absolut. Wäre für mich auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt in Sachen kinderfreundlicher Justiz. Ne? Also das ist was, also wo wir natürlich auch immer wieder drüber stolpern, dass Kinder halt schlichtweg häufig nicht als glaubwürdig gelten, weil sie natürlich auch nicht immer, ich sag mal, eins zu eins dieselben Geschichten erzählen, was aus der Trauma, ne, also aus der hirnorganischen, ich sag mal, Situation von Gewalt immer verständlich ist, ne, weil kein traumatisierter Mensch kann das immer gut erinnern. Und dann kommt es natürlich zu unterschiedlichen Erzählungen. Aber ich glaube, das wäre auch so ein Wissen neben Gesprächsführung mit Kindern, was ganz wichtig wäre, ne? Also auch in der Vernehmung und natürlich auch bei Richtern und Richterinnen.
Die Problematik ist ja, dass selbst wenn man dieses Wissen hat, es bleibt ja am Ende der Rechtsgrundsatz im Zweifel für den Angeklagten. Also selbst wenn Sie das alles wissen, selbst wenn Sie wissen, es ist möglich, dass sich Erinnerungen verändern, dass ein Kind durch Traumatisierung, gilt übrigens auch für Erwachsene, was anderes sagen. Ich habe ja gesagt, ich habe viel Rotlicht-Menschenhandel gemacht. Ich sag mal, eine Prostituierte, die über Jahre in der Zwangsprostitution war, wird traumatische Erfahrungen gehabt haben und das wird sich negativ auf ihre Aussage auswirken. Also, dass sie nicht sauber, logisch alles erklärten, ähnlich wie bei Kindern, wenn auch aus anderen Gründen. Aber es ändert ja nichts daran. Selbst wenn Sie das wissen, wenn Sie wissen, dieses Kind hat jetzt aufgrund seiner Jugend, aufgrund seiner Erfahrungen eine inkonsistente Aussage, müssen Sie ja trotzdem sagen, im Zweifel für den Angeklagten, reicht es denn? Natürlich ist ja kein Vorwurf an das Kind, dass es so aussagt. Aber die andere Frage ist, kann ich dann mit dieser Aussage mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit oder quasi mit Bestimmtheit davon ausgehen, dass der Täter es war, ohne weitere neutrale Beweismittel? Das ist unglaublich schwer. Und der Grundsatz, im Zweifel für den Angeklagten, man ist unschuldig bis zur Verurteilung, ist halt ein hohes Gut eines Rechtsstaates. Und das sicher als Praktiker, wenn man da sitzt, man manchmal denkt, wäre doch jetzt schön, wenn man hier auch 90% gelten lassen kann, aber das darf man nicht. Und das muss man auch ehrlich sein. Im Rechtsstaat, wir können niemanden verurteilen, wo wir zu 90% glauben, der war es.
Aber trotzdem könnten wir natürlich mit Kindern anders umgehen. Ne? Ich meine, das passiert ja in anderen auch EU-Staaten ja durchaus, ne? Dass da gar nicht so das Kind an sich schon qua Alter quasi als unglaubwürdig gilt. Aber da könnten wir jetzt auch wieder einen eigenen Podcast machen. Was mich noch interessiert, wie stehen Sie denn, also wir haben ja zum einen ganz klar die psychosoziale Prozessbegleitung. Für die Kinder finde ich ja zum Beispiel die Verfahrensbeistandschaften auch ein ganz wichtiges Instrument. Welche Berührungspunkte erleben Sie denn hier jetzt aus der polizeilichen Sicht?
Ja, ich glaube, dass die psychosoziale Prozessbegleitung ein unglaublich wichtiges Instrument ist, insbesondere bei Kindern. Das auch etwas ist, was uns einen guten Schritt nach vorne gebracht hat. Ich würde mir wünschen, persönlich, dass wir noch einen Schritt weitergehen und den Anwendungsbereich erweitern. Weil es ist ja so, also natürlich dürfen Sie sich bei einem Kind immer einer psychosozialen Prozessbegleitung bedienen. Aber nur, wenn es besonders schwere Straftaten waren, um es jetzt mal einfach zu sagen, wird die auch vom Staat übernommen. Und wenn Sie jetzt ein Kind haben, vielleicht aus eher prekären Verhältnissen, und sie die Straftat diese Schwelle nicht überschritten hat und dann die psychosoziale Prozessbegleitung selbst bezahlt werden muss. Ja, es gibt dann Prozesskostenhilfe, trotzdem muss die ja theoretisch zurückbezahlt werden, ist das alles etwas schwieriger. Insofern würde ich mir bei Kindern auch bei geringeren Straftaten schon die kostenfreie psychosoziale Prozessbegleitung wünschen.
Absolut, das ist ja eigentlich eigentlich total absurd, ne, dass das dann sowieso auch nicht übernommen wird. Und ich weiß auch jetzt für die Menschen, die das dann selber auch durchführen und anbieten, dass das ja auch, ich sag mal, oft eher so eine Art Ehrenamt ist, ne, weil egal wie lange der Prozess dauert, das Geld bleibt ja gleich, ne. Also egal, ob ich da 3 Wochen oder 3 Monate oder 3 Jahre dann letztendlich mit zu tun habe.
Ich glaube, wir haben hier so ein bisschen, wird dann jetzt sehr juristisch, aber auch so eine gesetzgeberische Schwierigkeit, weil man hat bei der psychosozialen Prozessbegleitung für die Frage, wer kriegt die bezahlt, ist sich verhältnismäßig einfach gemacht und hat den Katalog der Nebenklage genommen. Also man hat gesagt, bei all den Straftaten, wo eine Nebenklage übernommen wird, wird auch die psychosoziale Prozessbegleitung übernommen. Und ich bin der Meinung, das ist eine völlig andere Zielgruppe. Also natürlich braucht ein Kind nicht zwingend einen Nebenklagevertreter, wenn es jetzt geschlagen wurde, weil es gibt einen Staatsanwalt, der sich darum kümmert. Aber psychosozial betreut zu werden, ist was völlig anderes. Insofern glaube ich, ist diese einfache Verweisung, wenn Nebenklage, dann auch psychosoziale Prozessbegleitung, beziehungsweise umgekehrt, ist vielleicht nicht ganz optimal. Ich glaube, es bräuchte einen eigenen Katalog für psychosoziale Prozessbegleitung, der dann deutlich weiter ist als der Nebenklage.
Wir kommen auch schon langsam auf die Zielgerade, Herr Dirselhus. Ich möchte noch mal einen Punkt, den Sie relativ am Anfang gesagt haben, aufgreifen, nämlich so ein bisschen in Richtung falsch verstandener Datenschutz und Hemmungen seitens der Fachkräfte des Jugendamtes, die Polizei früher einzuschalten. Können Sie das vielleicht noch mal unseren Zuhörenden ein bisschen erläutern, was Sie damit meinen? Also oder umgekehrt, was würden Sie sich wünschen?
In der Theorie würden wir uns natürlich wünschen, möglichst niedrigschwellig über Anhaltspunkte informiert zu werden. Das ist ja das für die, die den Podcast nochmal hören wollen. Wenn man sich Riskit ansieht, da geht es um niedrigschwellig bei Ärzten. Ich will das jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Da gibt es ja eine Folge zu. Aber sowas Ähnliches würden wir uns halt auch von Jugendämtern, von Grundschullehrern, von Feuerwehr wünschen, dass wir durchaus niedrigschwellig Informationen kriegen, um aus unserer Ermittlersicht das Ganze zusammenzuführen. Und dann gegebenenfalls auch, wenn Hinweise von unterschiedlicher Stelle kommen, das zu erkennen. Nur da ist natürlich die Schwierigkeit, dass in Teilen der Datenschutz dem tatsächlich im Wege steht, in Teilen aber auch der Datenschutz dem gar nicht im Wege steht, aber durch vielleicht fehlende Schulungen, durch fehlende Ahnung von Datenschutz, man erstmal glaubt, dass der Datenschutz dem im Wege steht. Und Eine andere Hemmschuh kann natürlich auch der, ja, ich sag mal, Vorurteile gegen Polizeibeamte, Beamtinnen sein, dass man vielleicht Informationen nicht weitergibt, weil man glaubt, dass die ja damit nicht kindgerecht umgehen können und man dann vielleicht auch sogar befürchtet, als motivierte Sozialarbeiterin, Sozialarbeiter zu sagen, wenn wir jetzt das der Polizei sagen, dann wird das Kind vernommen, dann wird es traumatisiert, wir wollen ja eigentlich das Kind schützen. Das heißt, da müssen wir durch Schulungen, durch ständigen Austausch, gegebenenfalls auch durch Anpassung der Rechtslage, diese Hemmschwellen abbauen, damit wir frühestmöglich davon erfahren, wenn irgendwo Anhaltspunkte da sind, um dann auch polizeilich Kinder schützen zu können.
Also das spricht, oder es ist ja eigentlich nochmal ein Plädoyer für ganz, ganz viel Netzwerkarbeit, weil ich glaube, je besser man sich auch wirklich kennt und auch wirklich durchaus persönlich kennt, desto niedriger ist dann vielleicht auch die Hemmschwelle, wirklich sich an auch andere Akteure im Kinderschutz zu wenden.
99 Sekunden für den Kinderschutz. Was muss sich ändern?
Ja, wir brauchen einen ganz engen Austausch zwischen allen Beteiligten, das heißt Jugendamt, Schulen, Polizei und viele, viele mehr. Wir brauchen eine gesellschaftliche Sensibilisierung für das Thema. Das heißt, dass auch Leute, die vielleicht auf den ersten Blick nicht damit zu tun haben, das Ganze sehen. Zum Beispiel, dass ein Feuerwehrmann, der in eine Wohnung kommt, der dort etwas feststellt, da machen wir übrigens Schulungen von der Polizei hier in Duisburg tatsächlich, das weitergibt. Also, dass jeder in der Gesellschaft die Augen offen hat und dass wir dann aber am Ende auch ja etwas mehr Eingriffsrechte, auch gerade für die Jugendämter haben, diesen Kindern dann auch zu helfen und die auch, wenn es hart auf hart kommt, rauszuholen. Und auch, dass auch da ein sowohl die Unterbringungsmöglichkeiten für die Kinder da sind, die ausgebaut werden müssen, und zum anderen auch das Verständnis da ist, dass auch dieses letzte Mittel, was natürlich hart ist, gezogen werden muss, um Kinder zu schützen.
Ja, vielen Dank, Herr Dirselus. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank an alle, die uns zugehört haben, und bis bald.
Das war der Kinderschutz-Podcast der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel und Gretel mit Katinka Beckmann. Damit wir alle besser hinhören und mehr verstehen. Wollen Sie mehr hinhören? Dann abonnieren Sie unseren Kinderschutz-Podcast überall da, wo es Podcasts gibt. Und unter kinderschutz-podcast.de.